So. Ja, zunächst einmal herzlich willkommen jedem. Wir haben uns ja schon kurz gesehen, auch im Kirchenwirt kurz gesprochen, einige von euch. Schön, dass ihr da seid, hier in Maria Schutz, in diesem wunderbaren Ort auch, wo die Mutter Gottes die Chefin ist. Das ist einfach so. Und das ist auch gut so. Aber natürlich ist sie nicht, oder beansprucht sie nicht die Herrschaft, sondern sie führt uns zu ihrem Sohn. Sie führt uns dorthin, wo das Heil ist, wo die Quelle des Heiles ist, zu ihrem Sohn. Und die tiefste Quelle des Heils ist natürlich das, was wir in den Tagen betrachten. Es ist das Kreuz. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Hoffnung, im Kreuz ist Leben. Dort ist alles zu finden, dort ist die Quelle der Gnade im Kreuz. Und vielleicht, ja, tut man in der Fastenzeit ein bisschen mehr drüber nachdenken, über das Kreuz, aber vielleicht wird es in uns, oder spielt es vielleicht auch eine relativ geringe Rolle in unserem Alltag. Vielleicht schaut man auch gern weg. Übrigens hier vorne ist eine Kreuzreliquie, ein Splitter vom Heiligen Kreuz Jesu. Mit dem werdet ihr am Freitag dann einen Segen bekommen, wer möchte. Und das begleitet uns, ein Splitter des Kreuzes Jesu. Im ersten Vortrag jetzt geht's mal, oder im Einführungsvortrag geht's jetzt erstmal darum, sich selber zu fragen, welche Rolle spielt eigentlich das Kreuz in unserem Leben? Welche Rolle hat es oder was für einen Stellenwert hat es, sei es im alltäglichen Leben, sei es im Glaubensleben? Ist es für uns oder vielleicht für andere eher ein Eckstein, ein Anstoß, ein Ärgernis? Wenn wir hinschauen im Kreuz mit unseren menschlichen Augen, das ist etwas eigenartig. Man sieht viel Blut, man sieht jemanden leiden. Also was empfinden wir, wenn wir hinschauen? Ist es vielleicht eher, dass wir lieber wegschauen und sagen, ich will mir das jetzt gar nicht antun? Ist es Eckstein, Anstoß oder Ärgernis? Man könnte sagen, vor allem auch gesellschaftlich, es ist ein Kreuz mit dem Kreuz. Im christlichen Abendland, also bei uns in Europa, haben immer mehr Menschen, das merkt man zunehmend, ein Problem mit dem Kreuz. Das Kreuz ist für viele tatsächlich Stein des Anstoßes, aus einer vielleicht auch falsch verstandenen Religionstoleranz oder halt auch die Augen zumachen zu wollen vor dem, was da sichtbar wird, nämlich Leid, Sterben. Früher war das anders. Früher war das, das kennen sicher einige noch von euch, von ihren Eltern oder Großeltern, es gab diesen Herrgottswinkel. Das ist in ländlichen Gegenden, hier ist einer aus Spatzenfeld, also da in der Oberpfalz ist das noch recht verbreitet, glaube ich. Und andere, also ich denke auch hier in Österreich, in den Gegenden, ist das schon noch mancherorts Präsenz. Aber früher war es eigentlich normal. Jedes Haus hatte diesen Herrgottswinkel, wo ein Kreuz drin war. Oder wo ein Muttergottesbild nebendran noch einen Rosenkranz gehangen hat und dann eine Kerze davor stand. Und da hat man sich mal hingewendet, um zu beten. Es war in den Wohnungen mehr oder weniger, also meist über den Esstisch, es war schon auch der Mittelpunkt, oder dort, wo die Familie sich trifft, war es auch der Mittelpunkt der Familie, dieser Herrgottswinkel. Und jetzt in Wohnungen jüngerer Generationen sind kaum noch Kreuze zu finden, geschweige denn über dem Esszimmer vielleicht ein ganz winziges Kreuz über dem Bett oder beim Eingang oder sowas. 2018 wurden aus den Hörsälen der Universität Wien alle Kreuze entfernt. Auch in Deutschland gibt es immer wieder Diskussionen, soll man sie hängen lassen, soll man sie runtertun. Es ist dann wieder, der Ministerpräsident macht so, der andere macht so. Also man weiß nicht so recht, wie man damit umgehen soll. Und in Wien, in dem Fall, war es tatsächlich eine Zäsur. Also es war was, wo eine Tradition auch gebrochen wurde, dass in den Hörsälen der Theologie die Kreuze weg waren, weil sie da jahrhundertelang einfach auch gehangen haben. Und in Tirol, aber auch nicht nur da, auch überall so, auch im deutschsprachigen Raum, gab es vor ein paar Jahren ein Votum der Schüler, die Kreuze aus den Klassenzimmern abzunehmen. Also die Schüler selber sagen, Sie wollen das nicht mehr anschauen, weil sie keinen Bezug mehr dazu haben. Die Frage ist, woran liegt dieser gesellschaftliche Wandel? Zum einen ist es das, was ich gesagt habe, das Kreuz ist ein Ärgernis, das provoziert uns, weil es in uns Menschen etwas hervorruft, was ein Stachel im jeweiligen Zeitgeist darstellt. Es steht dem Zeitgeist gegenüber, weil wir sehen, wie gesagt, jemanden sterben, wir sehen Gott am Kreuz sich hingeben. Hingabe ist ja auch sowas, wo jetzt oft falsch verstanden wird oder vielleicht kaum noch eine Rolle spielt, und dann auch noch für jemand anderes sich hinzugeben. Also es stellt, das Kreuz stellt unsere momentane Lebenseinstellung in Frage. In einer Zeit, in der wir jetzt leben, nimmt zunehmend der Egoismus zu. Also man merkt, es wird, der Mensch kreist viel um sich und hat eigentlich kaum noch Platz auch für Gott. Zum anderen ist aber auch das Kreuz in der Gesellschaft belanglos geworden. Es spielt keine Rolle mehr im Leben der Menschen, vor allem in dem Leben der jungen Menschen. Größtenteils, nicht bei allen. Das Kreuz wird banalisiert, in Mode, Dekor. Also es ist halt ein Accessoire, ein Kreuz, das man trägt. Und mich ärgert es immer wieder, wenn ich irgendwelche Popstars sehe oder sowas oder höre, die halt dann einen Ausschnitt haben, Damen, und dann das Kreuz drüber hängt. Also es ist einfach, ja, es wird banalisiert, das Kreuz. Es ist nur noch ein Mode-Accessoire. Oder halt die kulturhistorische Banalisierung des Kreuzes. Es wird nur als was Historisches, was Besonderes, ja, das ist aus dem und dem Jahrhundert, das ist besonders wertvoll, oder mit Gold oder Diamanten bestickt. Also man sieht nicht mehr den Sinn des Kreuzes, sondern nur noch die Kunst, das Kunsthistorische, was dahinter steckt. Aber es ist auch eine Banalisierung des Kreuzes. Und manche Politiker sagen eben auch, dass das Kreuz Ausdruck unserer Kultur ist, mehr aber auch nicht. Also viel mehr können sie damit nicht anfangen. Wir werden in den Tagen sehen, dass das Kreuz natürlich viel mehr ist als das. Aber das ist auch in einerseits, es ist gut und wichtig, dass das Kreuz nach wie vor auch provoziert und Dinge in uns hervorruft, weil nämlich das Kreuz an sich auch eine Kraft hat. Es kann uns sensibilisieren für das Leid der anderen Menschen. Und das Leid wird ja heute gerne in eine Grauzone gelassen. Man will es gar nicht sehen, man macht die Augen zu oder schiebt es beiseite oder ist schon abgestumpft. Wenn man es nur sieht, jetzt die ganzen Berichte, wenn man das in den Nachrichten sieht vom Krieg und sowas, gehen wir da wirklich noch mit, wenn wir das sehen, oder ist es halt einfach Alltag geworden? Also es wird, das Kreuz sensibilisiert uns auch für das Leid der anderen. Und das Kreuz kann auch zu einer Kultur der Wahrhaftigkeit anleiten, weil es als Spiegel unserer Schuldanfälligkeit auch betrachtet wird. Wenn wir auf das Kreuz blicken und wenn wir tief drauf blicken, was wir die Tage tun werden, sieht man natürlich auch, warum Jesus ans Kreuz gegangen ist. Also wir sehen auch wieder die Anfälligkeit oder unsere Schwachheit, dass wir halt einfach schuldbeladen sind, dass wir Sünder sind. Wir sind eben nicht so perfekt, wie wir es gerne wären, vor uns selbst, vor allem vor den anderen, sondern wir sind fehlbar. Und dazu kann uns das Kreuz helfen, dass wir das auch wieder für uns erkennen. Am Kreuz macht Jesus das sichtbar, was er in der Bergpredigt angekündigt hat, nämlich Gewaltverzicht, Feindesliebe bis zum Letzten zu lieben, nicht aufhören zu lieben. Und das ist natürlich auch dieser Gewaltverzicht und die Feindesliebe ein wichtiger Anstoß in einer oder zu einer Kultur der Vergebung, weil das ja mit das Wichtigste ist heute, glaube ich. Wir sehen es ja immer mehr, Kriege brechen auf. Aber was beendet wirklich einen Krieg? Es kann nur die Vergebung sein. Nicht die größere Manpower oder Feuerkraft, sondern es bleibt die Vergebung, das Einzige, was Kriege beenden kann. Also es kann dieses Kreuz Jesu, wo der Gewaltverzicht und die Feindesliebe deutlich werden, das kann ein wichtiger Anstoß sein, Kultur der Vergebung und der Nachsicht, die eben unsere von Polarisierungen, zerfressene Gesellschaft, und das wird ja immer mehr, das frisst sich immer mehr rein, einer gegen den anderen, der ist schuld und der und der und der und der, immer ist der andere schuld, also die Gesellschaft ist dadurch zerfressen, durch diese Polarisierungen. Und es braucht einfach diese Vergebung, es braucht den Gewaltverzicht und die Feindesliebe. Richtig verstanden natürlich, ne? Das heißt nicht sich alles gefallen lassen und naja, dann lassen wir den Russen halt mal machen oder wir lassen halt mal den Iraner machen oder den Israeli. Das ist damit nicht gemeint. Also Feindesliebe ist auch immer mit Wahrheit verbunden. Also natürlich ist es auch wichtig, gegen Unrecht vorzugehen, aber eben nicht so, wie es oftmals geschieht. Ja, und letztendlich ist das Kreuz natürlich ein Symbol der überwindenden Kraft Gottes, der alles überwindenden Kraft Gottes. Dabei ist wichtig zu sehen, auch für uns, die wir ja auch im Kreuz nachfolgen, im Kreuz tragen, dem Herrn nachfolgen, die alles überwindende Kraft Gottes bewirkt nicht, dass unsere Wunden ausgelöscht werden. Die Wunden, die uns geschlagen werden, bleiben schon, aber sie heilen. Sie heilen dadurch, durch das Kreuz. Also sie sind nicht mehr Schmerz, sie verursachen keinen Schmerz mehr, sondern sie werden verwandelt. So wie Jesus auch seine Wunden ja noch hat, als Auferstandener. Es ist ja nicht auf einmal nach der Auferstehung alles weg, sondern gerade seine Wunden sind ja sein Erkennungszeichen. Aber diese Wunden sind eben nicht mehr schmerzhaft, sondern verklärt, sie leuchten. Sie sind verwandelt worden. Und das ist eben ein großer Unterschied zu anderen verschiedenen Konzeptionen, wie mit Leid umgegangen wird. Man versucht, das Leid auszulöschen, wegzuschieben. Das funktioniert nicht, das wissen wir alle. Es geht darum, wirklich dass die Wunden und das Leid, das wir erfahren, verklären zu lassen. Durch die Wunden Jesu. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und so werden auch unsere Wunden geheilt und damit auch transformiert, verklärt. Und die Hoffnungsperspektive hat das Leben Jesu bestimmt. Sein Leben, das dann am Kreuz geendet war. Ein ganz wichtiges Wort beim letzten Abendmahl ist seine Hoffnung, dass er auf jeden Fall wieder von diesem Weinstock trinken wird im Reich Gottes. Und somit ist auch die Hoffnung ein wichtiger Teil unseres Glaubens. Im Kreuz ist Hoffnung. Also Hoffnung, und letztes Jahr haben wir das Jahr der Hoffnung gehabt. Die Hoffnung ist ein wichtiger Teil unseres Glaubens. Glaube an die Auferweckung des Gekreuzigten reißt einen Hoffnungshorizont auf, der auch den Suchenden, vielleicht sogar den nicht glauben wollenden etwas sagen kann. Also diese Auferweckung des Gekreuzigten, wir bleiben ja auch nicht am Kreuz stehen, sondern natürlich auch, wenn wir die Tiefe des Kreuzes eindringen jetzt in den Tagen, auch wir Passionisten bleiben natürlich nicht beim Kreuz stehen, sondern hinter dem Kreuz leuchtet immer das Licht der Auferstehung. Die Hoffnung schenkt die Auferstehung, nicht das Kreuz. Wir schauen auf den Gekreuzigten. Das Kreuz ist Symbol für Leid, der Gekreuzigte ist das Symbol für Liebe und Auferstehung. Und darum geht es auch, dass wir wirklich da mit einem hoffnungsvollen Blick auf den Gekreuzigten blicken und der Glaube an die Auferweckung auch diese unvergängliche Hoffnung schenken. Und genau dazu sagen ja jetzt auch die Exerzitien dienen. Eine Vertiefung in dieser Hoffnung, eine Vertiefung im Glauben. Und der erste Einführungsvortrag ist auch übertitelt mit dem Titel Mit Maria unter das Kreuz gehen. Und so schauen wir jetzt eben mit ihr gemeinsam auf das Kreuz in diesen Tagen, begeben wir uns gemeinsam an die Hand Mariens und stellen uns unter das Kreuz. Sie ist die selbst unter dem Kreuz stand. Die Gottesmutter hat immer vertraut, dass Gott bzw. der Plan Gottes ein guter Plan ist. Sie war sich, obwohl sie viel Leid und viel Stress hatte, würde man heute sagen, also sie hatte kein einfaches Leben. Sie hatte viel mitgemacht, aber trotzdem hat sie nie die Hoffnung aus dem Blick verloren oder das Vertrauen aus dem Blick verloren, dass Gott gut ist. Sie hat immer vertraut, Gott ist gut. Und das ist wichtig, das können wir von Maria lernen. Wirklich zu vertrauen auf den guten Plan Gottes. Gott meint es mit uns allen gut. mit uns allen. Im Leid das zu sehen, ist natürlich schwierig, aber es ist nicht unmöglich. Da werden wir uns schon ein bisschen rantasten auch. Maria macht es uns vor, zu hoffen, auch wenn alles völlig hoffnungslos erscheint, weil ihr Vertrauen und ihre Hoffnung ja gerade unter dem Kreuz am meisten geprüft wurden. Manche von euch sind Mütter und jetzt stellt euch immer vor, ihr seht euren Sohn, wie er am Kreuz verreckt, kann man sagen. Qualvoll, verblutet, erstickt. Also Maria hat unter dem Kreuz wirklich viel, viel mitgemacht und da wurde ihr Glaube und ihr Vertrauen und ihre Hoffnung am meisten geprüft. Aber eben, sie macht es uns vor, zu hoffen, auch wenn alles hoffnungslos erscheint. Unterm Kreuz, und das ist schön auch zu wissen, auch Maria hat wahrscheinlich in dem Augenblick, sie hat zwar vertraut, aber verstanden hat sie in dem Augenblick sicher überhaupt nichts, was Gott da jetzt tut. Sie hat vertraut, dass es gut ist, aber sie konnte das unter den Umständen ganz sicher nicht verstehen. Sie vertraut auf das gute Wirken Gottes durch das Leid hindurch. Und so können wir von Maria lernen zu vertrauen. Und wir hören immer wieder im Zusammenhang mit Maria die Worte in der Heiligen Schrift. Sie bewahrte alles, was geschehen war in ihrem Herzen. Und darum geht es auch, das erstmal anzunehmen, wie es ist, und darüber wirklich nachzudenken, das im Herzen zu bewahren. Das ist auch etwas jetzt für die Exerzitien, die Dinge, die uns belasten, die wir auch mitbringen, wo wir wirklich auch noch vielleicht Trauer, noch Leid in uns spüren, dass wir die wirklich jetzt dem Herrn hingeben, wirklich wie Maria das tun, im Herzen bewahren und im Herzen wohnt der Heilige Geist. Also insofern ist das nie alleine im Herzen, sondern es ist immer mit Gott im Herzen. Aber das ist, kann auch oft schmerzhaft sein. Und da kann ich euch wirklich auch nur ermutigen, die Tage durchzuhalten. Am Sonntag ist sicher, wird sich viel, viel tun und einige haben schon hier die Exerzitien mitgemacht oder bei jedem anderen Exerzitien. Es war teilweise sehr, sehr schmerzhaft und mühselig, aber am Sonntag sind sie wie verwandelt oftmals weggegangen von ihr. Also Jesus will dort heilen. Es kann natürlich in so einer Zeit der Exerzitien, hat man auch mal Zeit nachzudenken, aber wie gesagt, habt keine Angst davor, sondern vertraut wie Maria auf den guten Plan Gottes, dass er was Gutes damit erreichen will, bewirken will und dass er euch heilen will, euch eine neue Freiheit schenken will. Da begeben wir uns jetzt auch zusammen mit Maria unter das Kreuz, lassen uns von ihr in das Geheimnis ihres gekreuzigten Sohnes einführen. Noch etwas auch, was wir von Maria gut lernen können, nämlich ganz still vor Gott zu werden, eben dieses im Herzen bewahren, darüber nachzudenken, gar nichts drüber sagen und zu schweigen. Deshalb sind diese Exerzitien auch im Schweigen. Für viele ist das vielleicht, für einige eine neue Erfahrung, Schweigeexerzitien. Vielleicht ist es auch immer wieder eine Herausforderung für den einen oder anderen. Und die Frage ist, weshalb tun wir das eigentlich? Warum tun wir uns das an? Zunächst einmal, das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, schweigen zu dürfen, das ist das größte Gut, aber das ist so ein Geschenk, nichts sagen zu müssen. Schweigen zu dürfen. Also ich genieße das immer. Ich meine, ich muss jetzt reden. Aber seid ihr wirklich, also genießt das. Das ist so ein Geschenk, mal nichts sagen zu müssen, nicht sprechen zu müssen. Genau, also das ist mal das Erste. Und dieses Bedürfnis nach Stille ist auch in uns Menschen grundgelegt. Es ist halt durch den Stress der Zeit oder der Welt oder auch die Geschäftigkeit, es ist ein bisschen zugedeckt, aber grundsätzlich ist dieses Bedürfnis nach Stille in uns da, in jedem von uns. Und wie sieht es mit dieser Stille eben heute aus? Und wenn wir ehrlich sind, in unserem Leben, aber auch in der Gesellschaft, ganz schlecht. Also wir sind ständig irgendwelchen Reizen ausgesetzt. Aber nicht immer nur unverschuldet. Also es ist nicht so, dass uns quasi uns Arme, die wir ja so gern schweigen würden, alles trifft. Na, wir suchen schon selber auch diese Reize. Jetzt gar nicht sündhaft, sondern ja, da mal, ach, die Nachrichten, da wollte ich das mal schauen. Na, da das neue YouTube-Video, das wollte, da kommt ein neues Lied raus jetzt von Nilsson. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch Musik machen. Aber jedenfalls, darum sind wir auch, also auch dieses im guten Sinne, dieses den Reizen immer wieder auf den Leim gehen und einfallen. Wir sind dem ausgesetzt, wir hängen da drin. Und wir beschäftigen uns mit so vielen unwichtigen Dingen, von denen wir glauben, dass sie unbedingt notwendig sind. Auch dazu dient wirklich dient diese Zeit, dass man mal drüber nachdenkt, was mache ich eigentlich so, was muss überhaupt nicht sein. Und wir betrachten Schweigen in der heutigen Zeit, aber wahrscheinlich zu jeder Zeit. Wir betrachten Schweigen als Nichtstun. Nichts zu tun, als sinnlos, als Zeitverschwendung. Was soll das da schweigen? Und dann schweigt man da rum. Man könnte ja so viel reden in der Zeit. Aber im Schweigen, und das ist wichtig, sind wir ja höchst aktiv. Wir sind nicht sinnlos, wir verschwenden keine Zeit, sondern wir sind ganz, ganz aktiv. Aktiv eben für die Analyse über uns selbst. Da müssen wir sogar still werden, wenn wir mal über uns selber nachdenken und selbst mal analysieren, wo Schwierigkeiten sind im Glaubensleben. Und so müssen wir ja still werden, wenn ständig jemand nein schwätzt oder wir immer wieder uns zerstreuen, indem wir irgendwas sagen wollen, dann erkennen wir uns ja selbst nicht. Also die Selbsterkenntnis ist eh wichtig, um Gott zu erkennen. Wir können Gott nur gegenübertreten, wenn wir wissen, wer wir sind. Also nur diese Beziehung ist nur möglich, wenn wir wissen, wer wir sind und wir wissen, wer Gott ist. Weil sonst, wie sollen wir sonst Gott gegenübertreten? Also Selbsterkenntnis ist ganz wichtig und natürlich, wir sind Sünder, wir werden Sünder bleiben. Ist es nicht immer angenehm, was man da erkennt. Und das ist eben das, was ich vorhin gemeint habe. Das kann auch anstrengend und schmerzhaft werden jetzt die Tage, dass man da Dinge an sich erkennt, die wirklich auch nicht so gut sind. Aber wie gesagt, ich habe es gesagt, Jesus will uns das nehmen, Jesus will uns da heilen, er will uns verklären in unseren Wunden, in unseren Schwächen, in unseren sündhaften Neigungen. Also deswegen keine Angst haben. Wir müssen still werden und schweigen, damit wir uns selber erkennen. Und diese richtige Selbsterkenntnis, das ist eigentlich der Gipfel der Selbsterkenntnis, wenn wir ganz ehrlich dann sagen am Ende, Jesus, ich brauche dich, weil ich nicht der bin, der alles kann, weil ich eigentlich ein armes Würstel bin und du bist Gott. Also das ist der Gipfel der Selbsterkenntnis, aber da müssen wir erstmal hingehen, da müssen wir erstmal hinkommen, da müssen wir erstmal auch wirklich erkennen, ja, das kannst wirklich nicht so gut, wie du immer tust. Also es fallen auch viele Masken ab. Das ist eh gut. Masken, das ist eh, das braucht kein Mensch. Also nicht wirklich. In der heutigen Zeit denken wir immer, man bräuchte Masken. Aber das Wichtige ist wirklich, sich zu erkennen, wie man ist, weil so sieht uns Gott. Das ist das Wichtige. Er weiß ja. Die Maske, die können wir noch so aufziehen vor Gott und sowas, aber er sagt, na, ich kenne dich. Nimm das mal runter, da das meiste, die Maske. Genau, also deswegen auch, dass wir das uns selber eingestehen und dann sagen, Gott, Jesus, ich brauche dich. Das ist wirklich das, wo wir alle hinkommen sollten. Die Beziehung zu Gott ist und bleibt das Wichtigste und die Grundlage unseres Lebens. Die Beziehung zu Gott. Es gibt nichts Wichtigeres, auch wenn wir es immer wieder uns einbilden oder uns einreden lassen oder uns selber einreden. Es gibt nichts Wichtigeres. Es ist die Frage, wie sollen wir ihm begegnen in dieser Beziehung und wie soll die Beziehung zu Gott überhaupt aussehen? Es ist immer interessant, in die alten Sprachen zu schauen, Griechisch, Latein, die alten Sprachen sind ja viel präziser als jetzt die modernen Sprachen. Die Ausdrücke und die Wörter, die haben viel tiefere Bedeutung oftmals im Lateinischen und im Griechischen und ich glaube, letztes Jahr habe ich dich auch gefragt, Wolfgang, du hast aber ein anderes Wort gesagt, auf das ich nicht raus wollte, weil er sehr guter Latein hatte, Wolfgang. Schweigen heißt, also es gibt auch, was würdest du jetzt sagen zu schweigen, Wolfgang?
Silentium
auch, ja, Stille, Schweigen. Mhm. Aber ein anderes Wort dafür, es gibt auch wie in jeder Sprache mehrere Worte dafür, ein anderes Wort für Schweigen ist Tatsache. Tatsache. Und Tatsache heißt Schweigen zum einen, aber als zum anderen auch aufhören. Und das zeigt schon mal, in was für Richtung das geht. Also auf jemand anderen hören. schweigen. Unsere Geschäftigkeit eben ruhen lassen und auf etwas oder jemanden anderen hören. Und in dem Fall natürlich auf Gott. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Gott hören, unsere eigene Geschäftigkeit, unser Flatterlippen dann mal ruhen lassen und auf Gott hören. Weil im Schweigen nämlich, wenn wir still werden, so wie die Mutter Gottes, hören wir die leise Stimme Gottes in unserem Leben. Gott schreit da nicht rein. Schreien macht uns Angst. Gott will alles andere als uns Angst machen. Er kommt in einer sanften, liebevollen Stimme. Würden Sie Ihre Frau oder würdet ihr euren Mann anschreien und sagen, ich liebe dich? Ist ja gut, ich dich auch. Also das wäre ungefähr das Gleiche. Er schreit uns das bestimmt nicht zu, sondern er sagt es sanft und leise. Aber dazu müssen wir halt still werden. Dazu müssen wir still werden. Im Schweigen hören wir die leise Stimme Gottes in unserem Leben. Und Schweigen ist die schönste Sprache der Liebe. Schweigen ist die schönste Sprache der Liebe. Einfach da zu sein für den anderen. Verliebte, und das kennen viele von euch, die grinsen sich den ganzen Tag an, die sagen gar nichts zueinander. Unter Umständen auch später noch, zum Beispiel. Weil Wolfgang sagt schon manchmal was, aber die Malis. Also das Schweigen ist die schönste Sprache der Liebe, Wolfgang. Zum Beispiel. Genau, einfach da zu sein für den anderen, da zu sein. Das ist wirklich, das ist wahre Liebe. Und so ist es auch bei unserer Beziehung zu Gott. Und es kann auch sein, dass wir uns wirklich Zeit nehmen fürs Gebet, viel Zeit fürs Gebet nehmen, aber da wirklich auch mal sich selber fragen, was mache ich eigentlich, wenn ich bete? Rede ich die ganze Zeit nur? Schweige ich eigentlich im Gebet, wenn es die schönste Sprache der Liebe ist? Oder rede ich nur? Und da auch wieder mal, immer mal auch in die Lage Gottes versetzen oder in die Lage des Gegenüber. Wenn uns jemand die ganze Zeit vollschwafeln würde, aber nicht zuhört, wie wäre das dann für uns? Wäre das eine Beziehung oder wird man dann sagen, okay, ja, war nett, ich gehe jetzt mal. Also es geht auch wirklich darum, zuzuhören, nicht die ganze Zeit zu sprechen. Das ist ganz gut für uns, wenn wir uns mal anschauen, jeder von uns hat zwei Ohren und einen Mund. Doppelt so viel hören wie sprechen, mindestens. Genau. Reden, sagt der heilige Benedikt in seiner Regel, reden und lehren kommen dem Meister zu, schweigen und hören dem Jünger. Wir sind alle Jünger Jesu. Reden und lehren kommen dem Meister zu, Jesus. Schweigen und hören dem Jünger. Und das gilt jetzt gerade in der Zeit der Exerzitien für euch. Also ich lade euch wirklich ein, das Privileg in Anspruch zu nehmen, nichts sagen zu müssen. Wir sind in diesen Tagen in seiner Schule, der Schule des Kreuzes, ganz besonders jetzt in diesen Tagen. Wir sind seine Jünger. Lassen wir uns wirklich auch in dieser Zeit von Maria an die Hand nehmen, damit wir auch immer wieder tiefer ins Geheimnis des Kreuzes eindringen können. Und es geht um die Liebe, dass wir die Liebe Gottes im Kreuz erkennen. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Hoffnung, im Kreuz ist Leben. Amen.